In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest am 16. Juni 2016, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zuerst zum Themenüberblick. Stuttgart 21 in der Krise. Gestern Mittwoch ging die Aufsichtsratssitzung der Die Bahn AG zu Ende. Die relevanten Themen zu Stuttgart 21 wurden in den Herbst vertagt. Ach ja, Bahnvorstand Volker Käfer ist weggetreten. Wer jetzt Stuttgart 21 durchkämpfen soll, ist offen. Die Grünen müssen beim Asylrecht Farbe bekennen. Am Freitag, 17. Juni, soll der Bundesrat über die Einstufung der Maghreb-Staaten Marokko, Algerien und Tunesien als sogenannte sichere Herkunftsstaaten abstimmen. Dieses Konzept bedeutet für die Asylsuchenden aus diesen Staaten vor allem schnellere Verfahren und eine schnellere, fast automatische Ablehnung des Asylantrags. Der Bundestag hat dieses Vorhaben der Bundesregierung bereits durchgewunken. Laufen, laufen, laufen gegen Grenzen. Der Verein gegen Grenzen organisiert in Basel zum ersten Mal den Lauf für Menschen. Am 17. September 2016 ist es soweit. Das ist eine Sponsorinnenorganisation zur Unterstützung der Trägerorganisationen und weiterer Projekte, die sich mit dieser Zuwendung längerfristig für MigrantInnen, Flüchtlinge, Sans-Papiers, Asylsuchende oder abgewiesene Asylsuchende engagieren können. Gelaufen wird also für Menschen für den Verein gegen Grenzen.ch. Die Nachrichten zur Anti-Atomkundgebung nach Windisch in der Schweiz. In Betznau steht das dienstälteste Atomkraftwerk der Welt. Nur 70 Kilometer Luftlinie von Freiburg entfernt bedeutet dies bei einem Unfall, im Falle eines Unglücks, für den Großraum Freiburg-Basel-Colmar eine Gefahr. Menschenstrom gegen Atom ist eine Kundgebung gegen den Weiterbetrieb des AKWs in Betznau. Zu dieser Veranstaltung am 19. Juni gibt es die Möglichkeit, mit einem Bus hinzufahren. Nähere Informationen bei Greenpeace Freiburg oder BUND Freiburg. Tag X plus 1 gegen Abschiebung. Am Mittwochmorgen, den 15. Juni 2016, fand erneut eine Sammelabschiebung in Richtung Balkan statt. Insgesamt waren laut Regierungspräsidium Karlsruhe 123 Personen betroffen. Der Flieger nach Serbien und Mazedonien startete um 8 Uhr vom Baden Airpark. 66 der Betroffenen wurden nach Serbien, 57 nach Mazedonien abgeschoben. Über die Hälfte der Abgeschobenen, 69, waren Angehörige der Roma-Minderheit. 46 Kinder unter 14 Jahren waren von der nächtlichen Abholung der Polizei betroffen. 7 Personen wurden direkt aus einer Landeserstaufnahmestelle abgeholt. Alle anderen lebten schon länger in Baden-Württemberg. Auch aus Freiburg wurden 4 Personen abgeschoben. Laut Freiburger Forum Aktiv gegen Ausgrenzung handelt es sich dabei um eine Familie aus einem Freiburger Flüchtlingswohnheim. Der nächste Sammelabschiebeflug aus Baden-Württemberg findet laut Aktion Bleiberecht am Montag, den 29.06. nach Tirana, Albanien statt. Ärger für die Bundeswehr am Tag der Bundeswehr, 11. Juni. Aufmerksame Mitglieder der Deutschen Friedensgesellschaft veröffentlichten Bilder von Kindern mit Waffen. Soldaten haben Kinder am Standort Städten am Kalten Markt, Kreis Sigmaringen, beim Tag der Bundeswehr, 11. Juni, offenbar mit ungeladenen Handwaffen hantieren lassen. Die Ermittlungen laufen, beteiligte Soldaten müssen möglicherweise mit Disziplinarmaßnahmen rechnen. Ein Sprecher der Bundeswehr: Zurzeit verdichten sich Anhaltspunkte, dass in Städten bei einem Stand zur statischen Waffenschau auch Kinder Zugang zu ungeladenen Handwaffen hatten. Hans-Jörg Friedrich, Standortältester in Städten, wehrte sich unterdessen entschieden gegen Vorwürfe, ungeladene Handwaffen in die Hände von Kindern gegeben zu haben. So sagte Hans-Jörg Friedrich am Dienstag: Kein einziger Soldat hat einem Minderjährigen Waffen in die Hand gegeben. Vielmehr hätten erwachsene Begleitpersonen auf dem Tag der Bundeswehr die Waffen an Kinder weitergereicht und Soldaten ihnen diese umgehend wieder abgenommen. Die Bilder der Deutschen Friedensgesellschaft zeigen kleine Kinder, die mit einem G36-Gewehr, einer P8-Pistole oder einer Maschinenpistole MP7 hantieren. Alles Waffen des Herstellers Heckler & Koch. Ein eindeutiger Verstoß gegen bestehende Vorschriften der Bundeswehr. Kinder und Jugendliche unter 18 ist der Zugang zu Waffen und Munition nicht erlaubt. Im Gegensatz zum Hantieren mit Kleinwaffen erlaube es das Verteidigungsministerium jedoch, dass Kinder in Panzern, Kampfjets oder anderen militärischen Großfahrzeugen einsteigen. Karlsruhe weiter mit Zweiten Weltkriegsbomben belastet. Eine Fliegerbombe nahe der zukünftigen Feuerwache sorgte am Montag für einen Großeinsatz. Der Zünder der Bombe mit einem stattlichen Gewicht von 500 Kilogramm konnte nicht restlos entfernt werden. In der Nacht entschied der stellvertretende Einsatzleiter Matthias Peterle, die Bombe in einem Bergungsfahrzeug nach Sindelfingen zu bringen. Zur Absicherung des Transports fuhr eine Streife mit Blaulicht auf der Autobahn hinter dem Bergungsfahrzeug. Es gibt sicherlich entspanntere Fahrten. Wenn uns jemand hinten reinfährt, kann es noch einmal brenzlig werden, beschreibt Peterle, der stellvertretende Einsatzleiter, die Situation. In Sindelfingen konnten dort vor Ort Peterles Kollegen mit speziellen Werkzeugen die Fliegerbombe entschärfen. Der Einsatz nahe der zukünftigen Feuerwache Karlsruhe könnte für das Bergungsteam, für das Bombenentschärfungsteam nicht der letzte gewesen sein. Mit weiteren Bombenbomben ist zu rechnen. Eine Hinterlassenschaft des letzten Weltkriegs nicht nur in Deutschland, mehr als 70 Jahre nach dem letzten Krieg. Das Gelände in Karlsruhe wird als belastet eingestuft. Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Ich habe am Apparat Werner Sauerborn und sage erstmal Servus.
Guten Morgen, Servus nach Freiburg.
Ja, gestern ist ein Rücktritt erfolgt bzw. verkündet worden. Volker Käfer ist zurückgetreten, Bahnvorstand. Und wer seinen Platz einnehmen wird, wissen wir vielleicht noch nicht. Ich zumindest möchte die neuesten Informationen haben zum Stand von Stuttgart 21, denn ja, der Bahnvorstand, der hat ja getagt, ne? Oder genauer gesagt der Aufsichtsrat, ne?
Ja, der Schritt von Herrn Käfer war jetzt ein Schritt, zu dem er gedrungen wurde, offensichtlich. Sein Vertrag sollte nicht verlängert werden und daraus hat er dann die naheliegende Konsequenz gezogen. Es wird überall als Bauernopfer bezeichnet, so kann man das wohl sehen. Herr Käfer war halt das Gesicht von Stuttgart 21 und die Zielscheibe der Kritik, an dem hat man sich seit Jahren abgearbeitet. Insofern, wer sich in eine solche Rolle begibt, der tut gut daran, in dieser Situation die Konsequenz zu ziehen. Andererseits ist Herr Käfer natürlich nicht der letztlich Verantwortliche für dieses Projekt. Die Politik hat die Bahn in dieses Projekt reingetrieben und die Bahn hat es, so gut es ging, versucht zu machen. Und es zeigt sich jetzt, es ist eigentlich nicht zu machen. Es ist von vorne bis hinten ein gescheitertes Projekt, was in dieser Form nie Realität werden wird. Das Problem ist allerdings bis jetzt, man hält sich auf mit personellen Konsequenzen und es gibt einen Schulterschluss bis tief hinein in die Medien, von der Politik, von der SPD und bedauerlicherweise auch von den Grünen, die jetzt alle sagen, ja, schlimm, wird alles teurer, wird länger dauern, aber das Projekt muss unbedingt fortgesetzt werden. Herr Kuhn versteigt sich sogar zu der Behauptung, das sei ein qualitätsvolles Projekt, was jetzt gerettet werden müsse und das ist ein Oberbürgermeister, der nicht zuletzt durch den Widerstand gegen Stuttgart 21 in sein Amt gekommen ist.
Ja, das heißt, was hat dieser Volker Käfer überhaupt gemacht bei Stuttgart 21? Ich meine, wofür ist er direkt verantwortlich?
Der war stellvertretender Vorsitzender im DB-Vorstand, zuständig für Infrastruktur und insbesondere für Stuttgart 21. Also er war sozusagen dem Aufsichtsrat und nach außen hin der Vertreter und Verantwortliche für die Durchführung und für das Gelingen dieses Projekts.
Haben die schon irgendwelche neuen Leute für diese Position in Aussicht oder ist es eine relativ offene Suche?
Also es wird ja sehr viel spekuliert. Es fallen verschiedene Namen, aber irgendwas Klares zeichnet sich da noch nicht ab. Wir haben gesagt, kein Vorstand dieser Welt wird Stuttgart 21 retten können. Die absurdeste Idee ist, dass Herr Profaller, der inzwischen ja Merkel-Vertrauter, damaliger Chef des Bundeskanzleramts, in den Bahnvorstand reingerückt oder gedrückt wurde, dass der jetzt Nachfolger von Herrn Käfer werden soll oder womöglich nachher auch noch von Herrn Grube. Das können wir nur noch als Treppenwitz der Geschichte ansehen, weil wenn einer da politisch interveniert und intrigiert hat, dann war das Herr Bofalla. Und den praktisch jetzt auch noch zum Chef des Ganzen zu machen, das ist absurd.
Was soll dieser Bahnvorstand denn noch vorantreiben, beziehungsweise wo soll er jetzt direkt direkt zugreifen? Was kann er denn da tun? Ich meine, er soll Stuttgart 21 praktisch umsetzen, aber inwiefern kann der was da bewegen? Es ist ja eigentlich mehr so ein gruppendynamischer Effekt, den wir jetzt momentan haben.
Ja, also im Moment steht der Aufsichtsrat mal wieder vor einem Scherbenhaufen, wie vor 3 Jahren schon mal. Da hat es ja dann diesen riesen Kostensprung von 4,5 auf 6,8 Milliarden Euro gegeben. Und da hat gesagt, also gut, das sei jetzt der wirklich letzte Kostensprung und alle haben geschworen, Stein und Bein, dabei wird es bleiben. Dann ist eine lange Zeit nicht mehr viel zu hören gewesen. Wir haben das auch sehr bedauert als Bürgerbewegung, dass wir nicht mehr so wahrgenommen werden, obwohl es uns weiterhin sehr lebendig gibt. Und jetzt ist wieder eine neue Krise entstanden, von wo man noch nicht weiß, wie die Bahn aus dieser Nummer wieder rauskommen will. Auf jeden Fall ist jetzt deutlicher denn je, sie wird nicht umhin kommen, mehr Informationen zu geben über dieses Projekt. Und darin liegt, glaube ich, auch unsere Chance, je mehr rauskommt über das, was man im Grunde weiß, über die Kostenentwicklung, über den Zeitverzug, über die baulichen, technischen Probleme, die fehlenden Baugenehmigungen, je mehr über diese Dinge rauskommt und der Druck groß wird, dass das rauskommt, desto aussichtsloser ist die Fortführung des Projekts. Der Aufsichtsrat hat jetzt gestern beschlossen, er hat über Stuttgart 21 beraten und hat beschlossen, sich nochmal in der Sache zu vertagen auf seine September-Sitzung. Und darin sehen wir jetzt eine Chance, Gespräche zu führen. Wir haben ja vorgestern der Öffentlichkeit vorgestellt, ein Umstiegskonzept oder zumindest erste Anknüpfungspunkte, die zeigen sollen, dass man auch bei diesem Stand des Baufortschritts aus diesem Projekt raus kann, dass sogar viele der getätigten Investitionen auch umnutzbar sind im Sinne einer konstruktiven Kopfbahnhoflösung. Also dass nicht alles Geld, was man da schon investiert hat und jeder Aufwand, dass der alles umsonst gewesen wäre. Es gibt also sehr konstruktive Lösungen, hat es eine Architekten- und Ingenieursgruppe, die da seit Monaten dran arbeitet. Das werden wir in ein paar Wochen dann endgültig vorstellen und ich hoffe, das wird auch seine Wirkung tun. Wir werden das dem Bahnaufsichtsrat hoffentlich vorstellen können und sie so ein bisschen lösen aus dieser zwanghaften Situation. Es ist so alles unmöglich, aber wir machen weiter.
Habe ich das eben richtig verstanden? Bei der Aufsichtsratssitzung am 8. und 15. Juni kam vor allen Dingen heraus, dass man weitermachen wird bei der nächsten Geschichte irgendwie im Herbst. Und ansonsten war die ganze Sensation die, dass Volker Käfer zurücktritt.
Naja, es ist schon ein erheblicher Aufbruch sind Konfliktlinien sichtbar geworden, während der Aufsichtsrat und der Bahnvorstand bis jetzt ja sehr monolithisch immer da standen. Man konnte nicht erkennen, außer dem Vertreter der Lokomotivführergewerkschaft, man konnte nicht erkennen, dass da irgendwelchen Dissens gibt. Und da ist jetzt ein ganz großer Dissens ausgebrochen. Rein rechnerisch hätten sogar die Arbeitnehmervertreter mit den SPD-Vertretern auf der Anteilseignerseite im Aufsichtsrat, hätten die sogar eine Mehrheit, die ganze Bahnpolitik in eine konstruktive Richtung zu enden. Die könnten auch aussteigen aus Stuttgart 21, wenn der politische Wille da wäre. Da käme es noch nicht mal auf Frau Merkel an. Aber wie weit dieser Konflikt sich jetzt entwickelt und wie weit es da neue Mehrheiten gibt im Aufsichtsrat, das lässt sich noch schwer absehen. Jedenfalls, dass es zu diesen Aufbrüchen gekommen ist, ist Ergebnis davon, dass die Arbeitnehmervertreter und die beiden Frauen von der SPD im Aufsichtsrat der Bahn, eine davon ist Frau Zyprisch, ehemalige Justizministerin, dass die sozusagen eine Koalition geschlossen haben und jetzt nochmal Fragen stellen und jetzt empört sind, dass Herr Käfer sie an der Nase rumgeführt hat, die immer behauptet hat, alles sei in Ordnung. Jetzt zeigt sich, dass mal wieder nicht alles in Ordnung ist. Also von daher denke ich, diese Verschiebungen im Aufsichtsrat, diese neuen Konfliktlinien, die können noch produktiv werden.
Das heißt, der Aufsichtsrat fordert eigentlich massiv, dass endlich Zahlen bzw. Papiere auf den Tisch gelegt werden, über die man ernsthaft diskutieren kann.
Ja, genau. Also die Empörung war ja bundesweit groß und hat die Diskussion um Stuttgart 21 auch wieder befeuert, dass man das alles nicht gewusst hätte. Man sei völlig überrascht, dass es jetzt zu Kostensteigerungen kommt. Wir waren da überhaupt nicht überrascht. Wir sind der Auffassung, haben das auch nachgewiesen, bewiesen, dass das, was jetzt rausgekommen ist, ein Salamischeibchen ist von der Kostensituation, von der man eigentlich im Grunde jetzt schon weiß. Und also die Hoffnung und Erwartung ist, dass das jetzt an diesem Zipfel jetzt gezogen wird und die ganze Wahrheit rauskommt. Ich kann nur hoffen, dass die Medienöffentlichkeit und die Politiker jetzt nicht locker lassen, bis wirklich alles über dieses Projekt auf den Tisch des Hauses gekommen ist.
Dann danke ich mal Werner Sauerborn für diese Informationen und demnächst mehr an dieser Stelle auf diesem Sender. Werner Sauerborn vom Aktionsbündnis gegen Stuttgart 21. Merci.
Merci.
Die Grünen müssen Farbe bekennen bei der Asylrechtsfrage. Mit ihrer Beteiligung an 10 der 16 Landesregierungen spielen die Grünen eine zentrale Rolle bei der Abstimmung im Bundesrat. Radio Dreigland sprach mit Bernd Messowitsch von Pro Asyl über die Debatte in den Landesregierungen und die Rolle der Grünen. Zunächst wurde gefragt, warum die Maghreb-Staaten aus Sicht von Pro Asyl keine sicheren Herkunftsländer sind.
Wir hatten ja schon die Einstufung von diversen Balkanstaaten als sichere Herkunftsländer kritisiert, wegen der Faktenlage in diesen Ländern, aber auch wegen der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes. Jetzt haben wir den Eindruck, dass jeder denkbare Maßstab überschritten wird, wenn man Algerien, Marokko und Tunesien pauschal als sichere Herkunftsstaaten einstufen will. Denn hier handelt es sich ganz sicher, jedenfalls bei Marokko und Algerien, nicht um Demokratien. Aber auch in Tunesien ist die Menschenrechtslage in einigen Sektoren sehr, sehr schwierig. Es gibt in diesen Maghreb-Staaten zum Teil die Verfolgung von Journalisten, politischen Oppositionellen und ein ganz großer Themenbereich, die Verfolgung und Unterdrückung von Homosexuellen, Transgendern und so weiter. Und zwar ganz offiziell als Staatspolitik, teilweise mit Mitteln der Justiz.
Das haben Sie also im offenen Brief an den Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen geschrieben. Haben Sie schon Reaktionen von den Landesregierungen gekriegt?
So schnell geht das in der Regel nicht. Nein, habe jetzt noch keine gesehen. Aber wir haben schon den Eindruck, dass die Debattenlage vor der kommenden Sitzung des Bundesrats ja doch sehr interessant wird. Offensichtlich meinen auch, ich sag mal vorsichtig, Teile der Grünen, dass mit der Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsstaaten eine rote Linie der Politik überschritten wäre. Sprich, man könnte dann immer weiter mit dieser Methode fortfahren, nach Gusto, wenn mal aus irgendwelchen Regionen, aus irgendwelchen Herkunftsstaaten mehr Asylsuchende kommen, auf die Idee zu kommen, diese Staaten auch als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Also, um es nochmal deutlich zu machen, wir berufen uns auch auf das Bundesverfassungsgericht und seine Rechtsprechung aus den 90er Jahren, und da heißt es, das Konzept sichere Herkunftsstaaten gerät schon ins Wanken, wenn ein Staat bei genereller Betrachtung zur politischen Verfolgung greift, sei diese auch auf eine oder einige Personen oder Bevölkerungsgruppen begrenzt. Also es genügt, wenn beispielsweise Schwule, Lesben, Transgender in diesen Staaten verfolgt werden. Das muss genügen, um diese Staaten nicht als sicher in die Liste zum entsprechenden Gesetz aufzunehmen.
Inzwischen gibt es also, soweit ich gelesen habe, Überlegungen von Seiten der baden-württembergischen Landesregierung, wo ja Streit um diese Frage bestand. Die Grünen überlegen offenbar, dem zuzustimmen, wenn für die besonderen Gruppen, die Sie genannt haben, also Homosexuelle, generell LGBT, Journalistinnen, politische Akteure, wenn für diese Gruppen ein Verfahren gesichert wird, wäre das eine Lösung oder?
Also ich kann mir das gesetzgebungstechnisch gar nicht vorstellen, weil die Einstufung als sichere Herkunftsstaaten ist ja sehr kategorisch. Personen, die aus solchen Staaten kommen, werden in der Regel einem Schnellverfahren unterzogen und die Fristen sind kürzer, Rechtsmittel beschränkt. Das heißt, damit ist eine Vorentscheidung getroffen und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, wie das ein Gesetz aussehen soll, in dem steht sichere Herkunftsstaaten. Aber ich befürchte, hier wird getrickst, hier wird wieder damit hantiert, dass ja auch aktuell im Einzelfall die Vermutung, dass einer sicher sei, der aus einem sicheren Herkunftsstaat kommt, widerlegt werden kann. Das ist jetzt schon möglich, aber die Trauben hängen im Verfahren dann unglaublich hoch, weil erstmal die ganze Maschinerie in Richtung Ablehnung in der Regel als offensichtlich unbegründet hinausläuft. Und diese Maschinerie lässt sich nur schwer stoppen. Sieht man ja auch an den Staaten, die zu sicheren Herkunftsstaaten bereits erklärt worden sind. Da noch einen Einzelfall zu Gehör zu bringen, ist äußerst extrem schwer.
Im Moment sieht es so aus, soweit ich gesehen habe, dass die Zustimmung des Bundesrats noch gar nicht gesichert ist, weil auch einige Landesregierungen mit grüner Beteiligung sich noch nicht festgelegt haben, ob sie dem zustimmen oder ablehnen oder sich enthalten. Es ist die Rede von einem notwendigen Kompromiss zwischen der Bundesregierung und den Landesregierungen bis Freitag irgendwie, damit die Bundesregierung ihr Vorhaben durchgewunken bekommt vom Bundesrat. Also ich habe von der grünen Landtagsfraktion in Baden-Württemberg gelesen, einen Vorschlag, dass man den Konzept von sicheren Herkunftsländern ersetzt durch einen anderen Konzept von automatischen Schnellverfahren, wenn in bestimmten Ländern andauernd, zum Beispiel 2 Jahre lang, eine niedrige Anerkennungsquote für Schutzsuchende besteht, zum Beispiel unter 2% oder 3%. Glauben Sie, das könnte im Bundesrat durchkommen, und wie sehen Sie das von Pro-Asyl aus?
Also sagen wir mal, politisch pragmatisch ist Herrn Kretschmann und seiner Hausmacht einiges zuzutrauen. Zum Inhalt des Vorschlages würde ich sagen, der ist äußerst problematisch, kaum besser als die Einstufung von Staaten als sichere Herkunftsstaaten, weil er vertraut darauf, dass die Anerkennungs- bzw. Ablehnungsquote des Bundesamtes sozusagen ein korrektes Bild der Wirklichkeit widerspiegelt. Dem ist nicht so. Die Anerkennungsquote des Bundesamtes ist durch politische Vorgaben, da muss man nicht direkt eine Dienstanweisung schicken, sondern da genügen die Aspirationen des zuständigen Fachministers, veränderbar. Das heißt, wir haben gesehen, kaum hatte der frühere Bundesinnenminister Friedrich gesagt, Menschen vom Balkan, insbesondere Roma, haben überhaupt keine Fluchtgründe, hat das Bundesamt die relativ niedrige Anerkennungsquote noch weiter gedrückt zu einer extrem niedrigen. In anderen europäischen Staaten sind die Quoten für diese Staaten in derselben Zeit zumindest signifikant höher gewesen. Also es hängt immer von vielen politischen Einflussfaktoren ab, wie man zu Entscheidungen im Asylverfahren kommt. Also es gibt ein politisches Hintergrundrauschen, was sich in den Anerkennungsquoten ausdrückt. Dann käme dieser Vorschlag durch, würde er bedeuten, dass man eigentlich vor der politischen Manipulierbarkeit der Anerkennungsquote einknickt. Das Bundesamt ist nicht wirklich ein unabhängiges Amt, formal rechtlich schon weitgehend, aber wir haben immer wieder politische Eingriffe gesehen. Vielleicht würde ich noch ergänzen, dass es ja inzwischen zu beiden Vorschlägen kritische Anmerkungen auch innerhalb der Bundesgrünen gibt, von Simone Peter und von Volker Beck, die auch sozusagen davor gewarnt haben, hier in den nächsten Kompromiss einzusteigen, der eigentlich die Grundsatzfragen nicht löst. Also die Grünen werden sich überlegen müssen, wofür sie beim Asylrecht überhaupt eine rote Linie verläuft oder ob sie sich in diversen Länderkoalitionen gezwungen sehen, hier weiter sozusagen den Mehrheitsbeschaffer für problematische Kompromisse zu spielen. Das heißt, die Grundsatzfrage heißt dann, wie viel zählt das Asylrecht innerhalb dieser Partei?
Lauf auch du, das ist das Motto von Verein gegen Grenzen. Ich bin jetzt mit der Laura verbunden. Servus.
Hallo, Konrad Harry.
Jo, ihr seid in Basel und ihr organisiert einen Lauf. Was seid denn ihr so für einen Verein?
Also unser Verein heißt Verein gegen Grenzen und wird getragen von der Freiplatzaktion Basel und der Sonnpapieranlaufstelle Basel. Und das Ziel des Vereins ist, einmal im Jahr diesen Solidaritätslauf durchzuführen.
Ihr seid ein recht junger Verein. Das heißt, warum habt ihr euch gegründet?
Ja, eigentlich die Idee ist entstanden aus dem, dass wir gewusst haben, dass es auch in anderen Schweizer Städten, es gibt es wahrscheinlich auch in Deutschland, solche Läufe gibt, um Geld zu generieren, damit wir eigentlich die Arbeit, die wir in unseren Vereinen schon machen, also in der Freiplatzaktion Basel, in der Sonnpapieranlaufstelle, auch wirklich weiterhin machen können, weil wir bekommen halt wenig staatliche Gelder, wir sind vor allem auf Stiftungsgelder angewiesen, was auch immer einen großen Aufwand bedeutet. Und deshalb haben wir entschieden, wir machen mal was anderes, dass auch die Leute irgendwie nicht einfach nur was spenden, einfach so, sondern wirklich auch irgendwie mitlaufen können, etwas erleben können und wir so irgendwie Geld sammeln können.
Freiplatz-Aktion bzw. Saint-Papier, kannst du mir das ein bisschen näher erläutern?
Ja, also die Freiplatzaktion Basel, die gibt es jetzt schon seit 30 Jahren, wurde ursprünglich gegründet für Menschen, also Flüchtlinge aus Sri Lanka, also insbesondere Tamilinnen und Tamilen. Es kamen sehr viele Menschen in den 80er Jahren auch in die Schweiz oder sind hierher geflüchtet. Und um ihnen zu helfen bei den ganzen Asylverfahren und dann auch bei der Integration, wurde diese Organisation gegründet. Also es ist ein Verein. Wir machen heute zum Teil Rechtsberatung, also wir helfen im Asylverfahren, aber wir machen auch oder wir leisten auch Hilfe bei der Integration, zum Beispiel bei der Wohnungssuche und so weiter und so fort. Heute ist es auch offen für alle, für Leute aus jeglicher Herkunft. Und die Sonnpapieranlaufstelle ist im Laufe der Sonnpapierbewegung in der Schweiz Ende 90er Jahre, Anfangs Nullerjahr entstanden. Und zwar, es ist eine Anlaufstelle, die auch vor allem Rechtshilfe oder auch Auskünfte, Gesundheitsberatung gibt für Leute, die keinen Aufenthaltsstatus haben in der Schweiz.
Ihr organisiert jetzt zum ersten Mal diesen Lauf. Das heißt, wie funktioniert das? Das heißt, wie gewinnt man Sponsoren, Unterstützungen durchs Laufen?
Also die Idee ist, dass alle Menschen, die Lust haben, am Lauf teilzunehmen, können sich anmelden und suchen sich halt Sponsorinnen und Sponsoren, die ihnen pro Runde, die sie springen, also es ist eine Strecke von 300 Metern, und Sponsoren zahlen da pro Runde zum Beispiel 5 Franken oder 10 Franken oder wie auch immer, es kann auch nur 1 Franken sein und dann wird das nachher hochgerechnet. Also sagen wir mal, ich springe in diesen 45 Minuten, die mir zur Verfügung stellen, springe ich zum Beispiel 20 Runden und habe irgendwie 4 Sponsoren, die mir insgesamt 50 Franken zahlen. Dann ergibt das halt diesen Betrag dann von 500 Franken, wenn ich 10 Runden, oder 20 Runden, dann wäre es sogar noch 200 Franken, die mir dann gezahlt würden.
Das heißt, ich muss mir selber praktisch einen Sponsor suchen, der genau dann für mich bezahlt. Das heißt, den habt ihr da nicht zur Verfügung. Ich müsste also hingehen, müsste, ja, in Deutschland sagt man Sparkasse dazu anrufen oder mal bei, ja, ich wollte schon sagen, Monsanto vorbeischauen oder mal was bitten. Also das ist eigentlich fast egal.
Ja, also
oder nimmt er nicht jeden Sponsor?
Ja, also ich meine, wen die einzelnen Personen, die springen oder rennen, die welche Sponsoren, dass sie wählen, das ist uns eigentlich egal. Also weil das Geld, das wir jetzt im Vorhinein sammeln, um überhaupt den Lauf zu organisieren, da schauen wir schon eher drauf, wen wir da anfragen. Also sind das Stiftungen, dass wir zum Beispiel die Infrastruktur gewährleisten können. Wir machen auch ein Crowdfunding. Aber dann die einzelnen Läuferinnen, die können eigentlich jeden oder jede fragen, auch Organisationen. Ich denke, die meisten werden sich dann schon eher an Privatpersonen wenden, zum Beispiel Verwandte, Großeltern, Eltern, Geschwister und so weiter oder Freunde, die dann irgendwie pro Runde etwas zahlen.
Wer schließt sich so im Lauf in der Regel an? Sind es Leute aus der Bewegung oder ist es der Bankangestellte, der ein bisschen Bewegung braucht?
Das ist eine gute Frage, weil wir das jetzt das erste Mal durchführen, kann ich das noch nicht so genau sagen, aber aus der Erfahrung heraus in anderen Städten ist es schon so, dass eigentlich generell viele natürlich aus der Bewegung kommen, weil es sind auch am Tag Organisationen vertreten und Gruppierungen, die dann auch Stände haben, die auch selber ein Laufteam angemeldet haben, aber schlussendlich ist es offen für alle und wir hoffen natürlich schon, dass wir möglichst viele Leute dafür begeistern können, sich ein bisschen zu bewegen und etwas Gutes zu tun. Also wir haben auch schon einige Anmeldungen gekriegt von Leuten, die jetzt nicht direkt aus der Bewegung kommen, würde ich jetzt so behaupten.
Basel ist ja bekannterweise in der Schweiz, Lörrach liegt genau daneben und Freiburg ist auch nicht so weit weg. Sind da auch Leute aus Freiburg zu erwarten?
Das weiß ich jetzt bis jetzt noch nicht. Wir haben ehrlich gesagt noch nicht so stark jetzt mobilisiert in Deutschland. Dürfte aber auf jeden Fall eine gute Idee auch sein. Und es bestehen auch einige Kontakte sicher persönlich zu Leuten in Lörrach oder Freiburg. Also willkommen sind sowieso alle. Also das spielt gar keine Rolle. Man kann auch in Euro spenden.
Okay, Laura. Das heißt, das war Laura von Verein gegen Grenzen.ch. Wolltest du noch was kurz sagen?
Ja, ich hoffe, alle, die jetzt Lust bekommen haben, teilzunehmen, dass sie sich anmelden. Also man kann sich zum Beispiel über www.laufgegengrenzen.ch, gibt es ein Anmeldeformular, und dort kann man sich auch sonst noch informieren, für was wir genau stehen, was wir genau machen. Und ja, ich danke für das Interview.
Auf jeden Fall am 17. September in diesem Jahr ist es soweit. Zum ersten Mal findet in Basel der Lauf gegen Grenzen statt. Merci, sage ich auf jeden Fall mal an Laura. Das war Fokus Südwest am 16. Juni 2016, zusammengestellt bei Radio Dreieckland oder 2,3 MHz Freiburg durch Konrad.